BürgermeisterInnen. Gespräche aus dem Rathaus. Ein Podcast von KSV Medien mit Denise Peikert.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts BürgermeisterInnen Gespräche aus dem Rathaus. Ich freue mich, dass Sie und ihr uns wieder zuhört. Mein Name ist Denise Peikert. Ich arbeite als freie Journalistin und außerdem bin ich Autorin des Buches Bürgermeister, was sie antreibt, wer sie umtreibt. Und das ist sozusagen ja auch der Grund, weswegen wir uns immer hier in dieser Runde zusammenfinden. In diesem Podcast geht es um Kommunalpolitik und ich spreche mit Menschen, die einen großen Teil ihres Lebens mit der Kommunalpolitik verbringen sozusagen. Heute haben wir eine kleine Premiere. Ich habe bislang in dem Podcast nur mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern gesprochen, die noch im Amt sind. Und heute spreche ich mit einer Frau, die 14 Jahre lang Rathauschefin war, die aber jetzt man kann das nicht sehen, deswegen sage ich dazu, nur in Anführungsstrichen Bürgerin ihrer Stadt wieder ist. Ich finde das extrem spannend und freue mich, dass sie hier ist. Barbara Ludwig ist heute bei mir, Politikerin der SPD und bis zum Oktober 2020 Oberbürgermeisterin von Chemnitz. Hallo, herzlich willkommen, Frau Ludwig. Hallo. Ich sage normalerweise am Anfang auch noch ein bisschen was über den Ort, an dem wir uns befinden oder über den wir zumindest sprechen. Diesmal muss das auch mit einer kleinen Offenlegung beginnen, denn wir sind heute in Chemnitz. Ich hatte schon erwähnt, dass Sie ja Oberbürgermeisterin in dieser Stadt waren. Und ich bin auch Chemnitzerin. Ich bin hier in der Stadt geboren und kenne die deswegen recht gut. Und deswegen kann es sein, dass ich heute so ein bisschen voreingenommen in das Gespräch gehe, was aber nicht unbedingt heißen muss, dass wir beide heute komplett unkritisch über Chemnitz sprechen. Denn soweit ich die Chemnitzerin kenne und die Chemnitzer sind die nicht verlegen darum, Dinge anzusprechen, die ihnen nicht passen sozusagen. Das schon mal zu Chemnitz. Chemnitz ist ansonsten die drittgrößte Stadt in Sachsen mit rund 250.000 Einwohnern, ist bekannt für ihre industrielle Vergangenheit, Stichwort sächsisches Manchester, Textilindustrie und Maschinenbau waren hier wichtig und prägend und sind es noch. Viele von Ihnen oder von unseren Hörern und Hörerinnen werden vielleicht den großen steinernen Kopf von Karl Marx vor Augen haben, der hier im Stadtzentrum steht und ja in Anführungsstrichen daran erinnert, dass die Stadt in der DDR Karl-Marx-Stadt hieß, bevor sie wieder in Chemnitz zurück umbenannt worden ist. Zuletzt ist Chemnitz extrem positiv aufgefallen, nämlich als die Stadt, der es erfolgreich gelungen ist, sich um die Kulturhauptstadt Europas 2025 zu bewerben. Davor war Chemnitz mit den erschütternd rechtsextremen Ausschreitungen vom Sommer 2018 in den Schlagzeilen. Beides fiel in Ihre Amtszeit, Frau Ludwig, und diese Gegensätzlichkeit dieser beiden Ereignisse zeigt eigentlich schon, dass wir uns hier in einer extrem vielschichtigen Stadt befinden. Das vielleicht zur Stadt. Ich sage noch zwei, drei Worte zu Ihnen, Frau Ludwig, bevor wir dann tatsächlich einsteigen. Sie sind von Beruf Lehrerin, haben nach der Wende ein alternatives Schulprojekt in Chemnitz mitgegründet und mit vorangetrieben, waren dann hier in der Stadt in Chemnitz Kulturbürgermeisterin, bevor Sie Wissenschaftsministerin in Sachsen wurden und danach dann schließlich von 2006 bis 2020 hier in Chemnitz Oberbürgermeisterin. So, jetzt habe ich tatsächlich genug geredet. Ich sage vielleicht noch schnell was zu den Umständen unseres Treffens. Wir sprechen kurz vor Ostern 2021. Heute ist Montag, der 29. März. Und auch das ist eine Premiere. Wir sitzen uns tatsächlich live gegenüber. Das ist in diesem Podcast, der bislang ja nur unter Pandemiebedingungen entstanden ist, auch noch nicht geschehen. Und ich freue mich sehr, dass das klappt. Wir sind hier mit gebotenem Abstand natürlich zueinander gekommen in einem großen Raum, in einem Kulturzentrum in Chemnitz. Und ich freue mich sehr, das sage ich jetzt nochmal. Dann legen wir los. Genug geredet, das lasse ich Sie auch mal zu Wort kommen, Frau Ludwig. Sie waren 14 Jahre lang hier Oberbürgermeisterin. Ihre Heimatstadt, wie sehr beschäftigt einen denn nach dem Ende von einer Amtszeit noch das Wohl der Stadt, wenn ich das mal so getragen sagen darf?
Es war für mich eine besondere Erfahrung, aber auch eine sehr schöne Erfahrung in meiner Heimatstadt 2006 von den Bürgerinnen und Bürgern zur Oberbürgermeisterin gewählt zu werden. Ich bin ein politischer Mensch schon ganz, ganz lange. Habe ja auch deshalb mit während der Wendezeit angefangen, über Schule neu nachzudenken und dann diese Schule sofort gegründet, die ja schon 1990 begonnen hat mit einem völlig neuen Konzept. Und dieses politische Denken und die Anteilnahme an den Entwicklungen sowohl in Chemnitz als auch überhaupt, das werde ich nie los. Das ist Teil meines Lebens und meines Denkens, meines Seins.
Was heißt denn das? Also sind Sie dann jetzt, stehen Sie morgens auf und lesen erstmal logischerweise die Lokalzeitung oder schauen, was los ist in Chemnitz oder wie beschäftigt Sie das noch? Sie sind, reden dann auch mit Ihren Freunden viel noch darüber. Wie muss man sich das vorstellen? Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen.
Also ein Beispiel ist, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, sehe ich ja weiter Projekte wachsen und sich entwickeln. Und da schaue ich natürlich immer hin, ist das so, wie wir uns das vorgestellt haben? Oder sind Dinge nicht ganz so, gelingen die nicht so? Darüber denke ich dann schon auch nach. Zum anderen natürlich lese ich Zeitung, jetzt mit etwas mehr Zeit, auch überregionale Zeitungen, was vorher nicht so sehr zeitlich der Fall gewesen ist. Und ja, nehme über meine Freunde Anteil an den verschiedenen Strängen, die es in dieser Stadt gibt. Das sind ja sehr viele. Und verfolge ganz mit großem Interesse die weitere Entwicklung auch zur Vorbereitung der Kulturhauptstadt Europas 2025 als die ganz außergewöhnliche große Chance, die diese Stadt so sehr verdient hat.
Ja, was kann denn daraus Gutes werden? Aus dieser Chance, was war das Beste, was Chemnitz passieren könnte?
Kulturhauptstadt Europas zu sein, heißt ja Stadtentwicklung. Das ist ja ein ganz breit angelegter Prozess, so ist das auch von der Jury gewollt gewesen und das konnten wir darlegen, was das alles mit der Stadtgesellschaft machen kann. Also schon die Vorstellung, dass neben den Kulturmachern und den Projektentwicklern, ob das ein Spielplatz ist, in einem Wohngebiet, wo sich Menschen neu treffen können, wenn man das dann mal wieder richtig darf und mehr Gemeinsinn auch erleben, weil sie selber mit anpacken. Da gibt es viel, nimm Platz, verschiedene Mitmachprojekte, die glaube ich, die Chemnitzerinnen und Chemnitzer wollen, aber auch ganz sehr brauchen, um sich mit ihrer Stadt zu identifizieren. Das ist ja in Chemnitz nicht so ganz einfach, wenn man in einer Stadt lebt, die von außen nicht als auf den ersten Blick schön wahrgenommen wird und wo es viel mehr Negatives immer wieder zu hören und zu sehen gibt, als man das unter Umständen selber wahrnimmt. Aber das schafft auch so Selbstbewusstsein, Identifikation. Und dann kommen viele Menschen nach Chemnitz, die hier was mitentwickeln, aus unterschiedlichen europäischen Ländern. Und ich hoffe ganz sehr, dass es gerade auch für die jüngere Generation so einen Schub gibt, zu sagen, das ist nicht nur ein guter Ort, um zu arbeiten und zu wohnen, was ohne Frage der Fall ist, ein guter Ort für Bildung, sondern das hat für mich eine Qualität für mein Leben. Hier kann ich Dinge erleben, die ich so gar nicht geahnt habe, wo ich immer gedacht habe, da muss ich irgendwo anders hinfahren. Nein, das findet dann hier statt. Und das ist wie Durchlüften, so stelle ich mir das vor. Wenn sich das so mischt, so das Talent, so der Künstler in den Chemnitzern, der ja da ist. Wir haben ja ganz viel Kreativität schon immer gehabt, das sieht man nur so selten, wenn man viele Betriebe hat, die tolle Produkte entwickeln, das ist immer auch Kreativität. Und das dann nochmal neu anzufeuern, das kann eine ganz große neue Kraft werden, wo ich überzeugt bin, dass das über Generationen wirken kann und dass das Thema, naja, wenn du deine Schulzeit zu Ende hast, dann guckst du erstmal, wo du hingehst, zumindest eine zweite Facette bekommt. Du guckst auch, wie du wiederkommst, weil die Stadt eben spannend ist und dann bist du mal irgendwo unterwegs und merkst, wow, also da habe ich ja in Chemnitz ganz andere Sachen erlebt, die mich viel mehr irgendwie abheben.
Ja, das ist total schade, dass man nicht sehen kann, wie begeistert Sie davon reden, also was da jetzt sozusagen passieren kann und vielleicht auch passieren wird. Ist es denn, also fällt es Ihnen denn leicht, das jetzt in andere Hände zu legen, die Umsetzung der Kulturhauptstadt, weil es ja schon was ist, was Sie maßgeblich mit vorangetrieben haben, dass Chemnitz es wird. Ja, können Sie da jetzt einfach sagen, das machen die schon oder sind Sie da ein bisschen, sitzen Sie da hibbelig da und wollen eigentlich noch viel mehr selbst mitbestimmen, was passiert?
Ich habe als Ministerin schon die Bewerbung Görlitz-Gorschelitz mit begleiten dürfen. Da sind wir knapp gescheitert und Essen, das Ruhrgebiet, ist es geworden. Und als mir dann klar wurde, auch durch das Gespräch mit meinem Kollegen Trümper aus Magdeburg, dass ja eine erneute Chance in Deutschland da ist, dass Deutschland also 2025 für die Kulturhauptstadt Europas sein, bin ich mit dem Gedanken umgegangen, zu einer Zeit, wo ich schon wusste, dass ich nicht wieder kandidieren werde. Weil ich überzeugt war, 14 Jahre sind eine lange, sind eine gute Zeit, um in einer Stadt mit anderen zusammen gestalten zu können. Aber dann muss auch mal jemand Neues mit neuen Ideen, mit einer neuen Kraft kommen. Und insofern war mir das immer klar, wenn wir gewinnen, werde ich das nicht umsetzen. Aber ich bin überzeugt gewesen, wo ich nicht genau weiß, ob es stimmt, dass die Bewerbung zu gewinnen schwerer ist, als es dann zu sein. Das kann aber auch sein, dass es mindestens genauso schwer ist, beziehungsweise der Weg ist eigentlich genauso lang. Wir haben fast so lange an der Bewerbung gearbeitet, wie die Stadt, die Region im Übrigen, die ja mit dabei ist, Zeit hat, jetzt alles vorzubereiten, um dann 2025 ein ganz inspirierender, anziehender, großartiger Gastgeber zu sein, wo dann ganz viele in Chemnitz, aber auch die vielen Besucher, die dann hoffentlich kommen, aus der Stadt wieder wegfahren und die Stadt dadurch auch eine ganz andere auch Wirkung nach außen entfalten kann.
Jetzt haben Sie gesagt, es ist jetzt, Chemnitz ist nicht eine Stadt, die man automatisch sofort schön findet und die auch nicht automatisch sofort einen super Ruf hat und wo die Menschen denken, Mensch, da müsste man doch mal leben, wie in Paris oder dergleichen, oder wenn wir auf deutscher Ebene bleiben, dann vielleicht Berlin oder so. Ich bin ja auch hier geboren und bin dann nach der Schule auch weggegangen und nicht wiedergekommen, habe darüber auch ehrlich gesagt noch nie nachgedacht, obwohl ich sehe, dass die Stadt in den letzten Jahren eine extreme Entwicklung gemacht hat. Die ganzen Kultureinrichtungen, Sie wissen das besser, ich muss das jetzt hier nicht alles aufzählen. Was hat Sie denn sozusagen motiviert, immer hier zu bleiben, immer hier dran zu bleiben, sich zu engagieren für einen Ort, der es einem jetzt ja nicht unbedingt super leicht macht, wie Sie ja selbst gesagt haben?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich schon immer mal wieder Anfragen hatte, meine Erfahrungen woanders auch einzubringen und wegzugehen. Und in der Zeit, als ich Ministerin war, das ist natürlich nicht weit weg, es ist in Sachsen, es gab noch andere Anfragen, die wären weiter weg gewesen, habe ich eigentlich, hätte es viele Gründe gegeben, nach Dresden zu ziehen. Weil ich bin eigentlich nur am Wochenende nach Hause gekommen, das zentrale Element in meinem Leben war mein Koffer, den ich dann aus und wieder neu eingeräumt habe, um dann den irgendwo, mein Auto war weit weg geparkt, weil ich ja immer zu Zeiten dann kam, wo man keinen Parkplatz mehr kriegte auf dem Kassberg, diesen Koffer da wieder hinzuzerren und wieder zurückzufahren nach Dresden, wo ich auch eine kleine Wohnung hatte. Ich habe das einfach nicht übers Herz gebracht, wegzuziehen. Es ist der Ort, wo ich eine ganz starke Bindung habe. Und wo ich auch, als es darum ging, bewerbe ich mich als Oberbürgermeisterin aus dem Ministeramt heraus. Das war damals sehr, sehr ungewöhnlich. Das haben andere dann später gemacht, aber es war sehr ungewöhnlich. Das macht man ja eigentlich nicht. Es sieht ja so aus wie ein Abstieg. Das war für mich überhaupt keine Frage. Als ich das entschieden hatte, das zu machen und mich zu bewerben, dann habe ich so gedacht, ich kann jetzt die ganze Erfahrung, die ich habe, aber auch diese Liebe zu dieser Stadt hoffentlich gut zusammenbringen und die Stadt weiterbringen. Und vielleicht auch ganz gut verstehen, wie das hier sich so anfühlt, wie das tickt, wo so die, ja auch diese Minderwertigkeitskomplexe herkommen, und habe das häufig auch fast körperlich empfunden, wenn ich das erlebt habe, wo ich dann häufig fand, das ist nicht fair, in die Stadt immer zu kommen, wenn man irgendwo ein schlechtes Beispiel sucht. Das findet man, wenn man will, immer. Und es hätte so viele Themen gegeben, wo man auch hätte mal zeigen können, mein Gott, das ist die drittgrößte Stadt übrigens in den neuen Bundesländern, wenn man Berlin als Bundesland nicht mitzählt. Was die nach dem Zusammenbruch nach 1990, was in der Stadt geleistet worden ist, wie die heute aussieht, Das hat meinen Ehrgeiz auch unheimlich geweckt. Und insofern ist das für mich jetzt auch keine Frage, hier wegzuziehen. Ich bin ja frei, aber es ist meine Heimat.
Mhm. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben in Ihrer Amtszeit?
Nicht mit allem. Wenn wir jetzt uns die Stadt 2006 anschauen würden und dann 2020, alleine wenn man von den Schulen, was mir ein großes Anliegen war, die wenigsten waren saniert, die Grundschulen eigentlich überhaupt nicht und die damals hießen die Mittelschulen, die sahen zum Teil schwierig aus und vieles, vieles andere mehr. Das ist gelungen, auch die vielen Kitas, die wir gebaut haben, damit die Chemnitzer wirklich, also es gab mal wenige Monate, wo man mal ein bisschen warten musste, dann waren die Kita-Plätze da, weil wir dann so ein Sofortprogramm aufgelegt haben und die Kraft dann immer auf das konzentriert haben. Bin da auch dem Stadtrat dankbar, dass er weitestgehend mitgegangen ist. Ja, und dann gibt es auch Dinge, die sind nicht gelungen oder da habe ich auch Fehler gemacht.
Im Sommer 2018 ist in Chemnitz ein Mann in einer Auseinandersetzung mit Flüchtlingen getötet worden. Danach gab es in der Stadt tagelang Demonstrationen, rechtsextreme Demonstrationen, an deren Rande es Ausschreitungen gab. Und es war international, bis in die internationale Presse war Chemnitz ein Thema und ist sozusagen unrühmlich bekannt geworden. Es gibt manche, die sagen, gerade am Anfang von diesen tagelangen Demonstrationen und Unruhen hätte die Oberbürgermeisterin auf die Straße gehört, auf Seiten von demokratischen Gegendemonstranten zum Beispiel. Sie haben das nicht getan, Sie sind nicht demonstrieren gegangen und haben dieses Verhalten später auch verteidigt. Warum haben Sie sich so entschieden?
Also zum einen war es so, ab dem 28. August war Chemnitz eine Stadt, wo im öffentlichen Raum nicht wirklich Sicherheit da war. Die Polizei war zunächst von der Situation völlig überfahren. Das hat Tage gedauert, bis sie da eine Strategie entwickelt hat, wie sie damit umgehen kann. Und zum anderen, wenn wir uns, oder als ich mir angeschaut habe, ich habe an dem ersten Tag, war ich in der Stadt, als der erste Marsch stattfand, der leider nicht mal zu einer Veranstaltungsanmeldung gefunden hat. Dort haben Hooligans ihre Fußballerfahrungen eingebracht, wie man das macht und einfach die Versammlungsbehörde überrennt. Und die Polizei mit 50 Kräften konnte nur halbwegs irgendwie noch versuchen, das ein bisschen zu ordnen. Habe ich auch gesehen, dass da Leute mitlaufen, denen ich abgenommen habe, dass sie Freunde waren. Der Daniel hatte sehr viele Freunde, die auch in seinem Alter waren, wo ich nicht sofort das politisch eingeordnet habe, sondern eher, da war auch eine Wut da, eine Anteilnahme und auch Trauer. Und dann waren es Tage später ja ungefähr 8000 Menschen. Und es gab, was ich richtig finde, auf der anderen Seite im Stadtteilenpark Gegendemonstranten. Die Polizei hatte nach wie vor große Mühe, das überhaupt zu ordnen. Und da ist es eine ganz schwierige Frage. Ich habe ja als Oberbürgermeisterin gesehen, dass da Bürger dieser Stadt mitmarschiert sind, die ich anders als die Redelsführer nicht in das rechte Lager einordnen wollte. Und ich glaube, das war auch richtig so, weil die Dinge sind eben nicht so einfach und die sind nicht so pauschal. Und sich da auf eine Seite zu stellen, wäre auch schwierig gewesen. Was ich aber getan habe, ist überall zu verurteilen, dass dort Neonazis den Tod eines Chemnitzers benutzt haben, um die Massen hinter sich zu versammeln, was leider gelungen ist. Und wo ich heute sagen würde, dass das nicht passiert dann, wenn die Bürger ein stärkeres Bewusstsein und auch eine stärkere Identifikation mit ihrer Stadt haben. Ich hoffe, dass es bald gelingt und da kann zum Beispiel auch die Entwicklung zur Kulturhauptstadt mit dazu beitragen, dass dann mal 10.000 Chemnitzer einfach ihren Körper hochbringen und sagen, und heute gehe ich in die Stadt. Und heute stelle ich mich dahin und zeige, dass Chemnitz auch ein anderes Gesicht hat. Das hat es ja auch gegeben zu dem Konzert Wir sind mehr und zu anderen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Ich habe ja dann ganz schnell einen 7-Punkte-Plan gemacht, wo wir über die Dinge diskutiert haben. Was ist da passiert? Wie sieht das Netzwerk aus, auch der Rechtsradikalen? Und wo ist aber auch etwas einfach nur pauschal in eine Kiste gepackt worden, weil es so einfach ist? Es hat ja viel Unmut gegeben über die Flüchtlingspolitik. Im Grunde war das ja die Metapher und das Ventil dafür. Und die Menschen alle zu Neonazis zu erklären, das war auch zu einfach. Und wenn wir das machen, wenn wir da nicht genauer hinschauen, ist das kein guter Weg, weil das die Gesellschaft immer mehr so polarisiert und mit dieser Nazi-Keule zu kommen, das ist in Deutschland wichtig, wenn es so ist, und ganz sehr wichtig, aber auf der anderen Seite alles, was einem nicht gefällt, politisch dorthin zu klassifizieren, das ist gefährlich.
Das hat natürlich, also der Sommer 2018 hat dann auch im Zuge der Bewerbung von Chemnitz als Kulturhauptstadt eine Rolle gespielt. Sie mussten sich damit sozusagen, also in der Berichterstattung dann immer wieder Thema, die Stadt, die noch vor 2 Jahren, ich pauschalisiere jetzt mal, da diese Unruhen hatte, ist jetzt zur Kulturhauptstadt. Sie mussten sich auch in der Bewerbung damit auseinandersetzen. Das ist ja wahrscheinlich, also sozusagen vielleicht auch ein kleiner Glücksfall, dass es diese Bewerbung gegeben hat, dass man sich dann wieder so damit beschäftigen musste als Stadt, oder? Also mit diesem, wie gehen wir jetzt damit um, was machen wir mit diesem Thema, wie bearbeiten wir das, oder sehe ich das falsch?
Also wir haben sehr wohl gewusst, dass wir eine Neonazi-Szene haben. Das war ja, das ist sichtbar an verschiedenen Punkten. Und eine Entwicklung, die mitbefördert worden ist, ist, dass der sächsische Verfassungsschutz endlich mal genauer hingeschaut hat, was sich seit Anfang der 1990er Jahre eigentlich entwickelt hat, in Chemnitz und anderswo. Es ist ja immer nur wahrgenommen worden, wenn das plötzlich so sehr im Fokus stand. Da kann ich nur hoffen, dass das weiter so bearbeitet wird, weil dort, wo sich Gruppierungen ganz bewusst nicht verfassungskonform verhalten, sondern im Gegenteil die Demokratie unterlaufen wollen, die müssen mit allen Mitteln, die der Rechtsstaat bietet, auch bekämpft werden. Das Zweite ist, bei den Bürgern mit das Bewusstsein entwickeln zu helfen, muss ich denen wirklich hinterherlaufen, wenn mir was nicht passt, oder gibt es andere Möglichkeiten? Und das nochmal sich neu vor Augen zu führen, welche Möglichkeiten bieten wir den Chemnitzerinnen und Chemnitzern, die sich nicht abgeholt, nicht mitgenommen fühlen von verschiedenen Entwicklungen. Das war hauptsächlich in Chemnitz die Flüchtlingsfrage. Was können wir denen bieten, welche Plattform? Das ist schwer, das ist ganz schwer. Und so haben wir verschiedene Projekte, wo Leute zusammenkommen, die ganz unterschiedliche politische Meinungen haben können, aber was miteinander machen. Das ist ein Anspruch. Die Kulturhauptstadtbewerbung stand vielleicht kurz in Frage. Kann man das, wenn man über Wochen so in der internationalen Presse dargestellt wird? Da gab es ja auch keine Differenzierung. Chemnitz war das. Chemnitz war die Bilder von dem Karl-Marx-Kopf und derer, die den Hitlergruß gezeigt haben. Und dann haben wir eine Veranstaltung gehabt, da waren ungefähr 300 Chemnitzerinnen und Chemnitzer da, Unternehmerinnen und Unternehmer, vor allem aber auch interessierte Bürger an einem Sonntag früh. Ich bin dahin, mir ging es in den Tagen schlecht. Bin dann mit dem Fahrrad hingefahren, es schien so ein bisschen Sonne und da hatte ich so, begann bei mir so ein besseres Gefühl. Und in dem Raum war so eine Kraft. Jetzt erst recht. Das ist die beste Antwort, die wir darauf geben können. Wir zeigen jetzt gemeinsam, dass wir, ja, das gehört auch zu uns, das darf man nie leugnen, das wäre völlig der falsche Weg, aber wir sind so viel mehr, so viele andere Meinungen und Haltungen. Und das wäre, diese Veranstaltung wäre ganz anders gelaufen, wenn es diese Ereignisse nicht gegeben hätte. Da hätten mindestens 25% erzählt, warum Chemnitz sich nie bewerben sollte, was alles falsch läuft, was man besser machen muss. Also man hätte, man müsste, so diese Diskussion. Es hätte auch immer viele gegeben, die dafür sind, weil sie es erkannt haben, was das für ein Potenzial ist, auch wirtschaftlich. Und diese geballte und vereinte Stimmung in dem Raum, in der Hartmann-Fabrikhalle, das war so nochmal so eine Initialzündung für die Bewerbung. Und so hat es dann auch weitergetragen. Und insofern hat das schon in der Stadt viel Schlimmes ausgelöst, aber auch Energie, die in eine gute Richtung geht.
Ist denn jetzt so eine, also das klingt sehr kraftvoll und ermutigend. Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist sehr schwierig, jetzt mal jenseits dieser Bewerbung Menschen eine andere Plattform zu bieten für Wut, für Dinge, die wo sie was artikulieren können, was falsch läuft, um sie davon abzuhalten, den falschen Leuten nachzulaufen sozusagen. Nun ist ja gerade immer wieder eine Situation, wo viele unzufrieden sind mit der ganz großen Politik und Regierung jetzt in der Bewältigung der Corona-Pandemie. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich hier auf Ebene der Stadt da was getan hat, dass es da jetzt eine, ja, das ist die, sollte wieder etwas geschehen, hoffentlich nicht, was irgendwie sowas auslösen kann, dass es dann in eine andere Richtung läuft? Also ist da irgendwas passiert seitdem, wo man sagt, okay, das haben wir vielleicht richtig gemacht und deswegen wird es beim nächsten Mal hoffentlich anders laufen? Also sollte es ein nächstes Mal geben, ist natürlich total rein hypothetisch, aber ist da irgendwas entstanden, wo Sie sagen, daran können wir uns dann halten und da wird es dann wahrscheinlich nicht nochmal wird es noch nicht mal noch mal so ausarten und nicht so viele Menschen in der Stadt sozusagen so sich mitreißen lassen?
Also was auf alle Fälle passiert ist, dass auf einer Vielzahl von ganz unterschiedlichen Veranstaltungen, ob das der Parksommer ist oder auch viele, das Hutfestival, also es hatte danach ganz, das war ja auch die Initiative der Stadt mit, aber auch von vielen Kulturmachern und auch Leuten aus Unternehmen, jüngeren Unternehmen, wir haben ja auch eine ganze Reihe von Start-ups, denen es selbstverständlich darum geht, dass ihre Mitarbeiter sich ja wohlfühlen und die Mitarbeiterinnen auch entscheiden, dass sie hier bleiben wollen. Auch das stand ja zum Teil auf der Kippe. Und da hat es ganz sehr viel schöne Dinge gegeben, wo wir zusammengekommen sind. Ich habe dann zum Beispiel auch die Idee, warum habe ich die da erst gehabt? Aber das ist ja manchmal so, Krise und Chance. Habe dann alle Vereine eingeladen, vom Kleingartenverein über Taubenzüchter, alles. Weil da trifft man ganz, ganz unterschiedliche Mentalitäten, Menschen, auch Kulturen, die in der Stadt ja da sind. Wir haben ja über 120 Nationen hier in der Stadt auch leben. Und das war für viele ein Riesenglück, plötzlich jemanden kennenzulernen, der was ganz anders macht. Aber wer so einen Verein leitet, der ist ja immerhin schon mal so ein bisschen engagiert für sein Ding halt, für sein Hobby. Und das ist ja auch so ein bisschen Teil der Bewerbung, dass wir auch genau mit solchen Dingen, diese ganz wichtig mit im Blick behalten. Die Pandemie ist überdeckt das im Moment. Deshalb ist das schwierig zu sagen, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Es ist, wir haben uns ein paar Mal um was beworben, wir wollten auch mal Stadt der Wissenschaft werden und ich habe mir damals vorgestellt, wie wir feiern könnten. Und dann haben wir uns beworben, also das Vermessenste, was man machen kann, sich als Kulturhauptstadt Europas zu bewerben. Und ich habe gesagt, genau das ist es. Und wir können das, wir werden das zeigen. Und wenn wir nicht gewinnen, werden wir so viel miteinander erlebt haben, dass uns das auch weiterbringt. Aber ich habe das der Stadt so sehr gewünscht, dass sie gewinnt. Einmal Sieger sein. Und wir konnten das nicht feiern. Das wäre ein Schlüsselerlebnis gewesen. Die Chemnitzer wären gekommen. Ich habe so viele Gespräche wie nie vorher gehabt, wo mich viele angesprochen haben, egal wo ich war. Die immer gefragt, und Frau Ludwig, wird's denn was? Gewinnen wir denn jetzt? Und ich habe gesagt, also wir sind gut, es kann sein, wir gewinnen. So, und es wäre ein Riesenfest gewesen und das ist so schade. Und ich hoffe ganz sehr, dass das in der Stadt nachgeholt werden kann, dann wenn das eben wieder geht. Und natürlich sind meine Gedanken jetzt auch in den Kulturhauptstädten, die überhaupt nicht das, was sie sich erarbeitet haben, zeigen konnten. Und meine Prognose ist, mehr kann es ja nicht sein, dass wenn das Leben wieder sich normalisieren kann, dass wir an dem Punkt hier in Chemnitz sind, wo ganz viel Samen schon in der Erde ist und wo, wenn dann die Sonne drauf scheint, und das meine ich auch eher als Metapher und auch tatsächlich im Sommer ist die Stimmung ja immer besser in der Stadt, der Winter, der Herbst ist ja immer ein sehr harter, da rennen die, gehen die Leute nur von A nach B und da guckt man nicht so, aber sobald man also wieder öffentliches Leben haben kann, dass dieses Selbstbewusstsein, wir haben das gewonnen, wir werden das sein, auch dazu beiträgt, dass wir so etwas nicht nochmal erleben. Dass sich im Übrigen auch die Bürger sowas nicht wieder gefallen lassen. Immer nur die Stadt auf Bewährung zu sein. Es sind so viele andere Ereignisse auch passiert, wo das nicht sofort immer mit der Stadt zusammengebracht wird. Das ist das immer wieder Zitieren eines Vorurteils. Und aus dem Vorurteil ein objektiveres, objektiv gibt es ja nie, aber ein objektiveres Urteil zu machen, Da bin ich überzeugt, dass die Chemnitzer stärker motiviert sind, daran mit teilzunehmen und zu sagen, das kommt doch auf mich mit an, auf dich, auf, ne, die Stadt sind wir.
Ja, das klingt nach einer schönen Prognose. Dann gucken, ich bin gespannt, was passiert damit und ob das, also was in der Realität sozusagen passieren würde. Es klingt jedenfalls nicht unplausibel, sag ich mal. Also, ja.
Fakt ist, dass das eine Riesenchance ist, um das Bewusstsein in dieser Stadt, für diese Stadt, die ja immer, wenn man das auch nachliest, historisch, immer im Schatten von Dresden und Leipzig stand und es auch heute noch ist. Man schaut immer, wenn man nach Sachsen schaut, auf diese Städte in 7 Bundesländern, wäre Chemnitz die größte Stadt. Ob in Rheinland-Pfalz, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, könnten noch mehr nennen. Das wird nicht so gesehen, weil die anderen beiden Städte sehr kraftvoll sind und Chemnitz immer so auch aus seiner eigenen Kraft und aus dem eigenen Können heraus Erfolge erzielt hat. Und ein Beispiel dafür ist leider kein bildliches, sondern ein tatsächliches, dass diese große Stadt nicht an den Fernverkehr angeschlossen ist. Und wenn ich erzählen würde, was ich über die ganzen Jahre da alles erlebt, versucht habe, wie oft ich in diesem Bundesministerium gewesen bin und immer wieder Menschen getroffen habe, die eine Karte aufgeschlagen haben und ach, hier liegt Chemnitz, da fährt jetzt nichts hin. Also unglaublich, das würde mir keiner glauben, es würde auch nur zu Frust führen, das habe ich also auch nur begrenzt dann ausgeführt und jetzt auch durch diese Bewerbung, wir ja immerhin ertrotzt haben, das muss man so sagen, dass jetzt eine Linie von Berlin runter verlängert wird in diese Stadt. Da sieht man schon so ein gewisser, dass da ein Schattendasein da ist, was ich glaube schon aufgebrochen werden kann. Man kommt dann an dieser Stadt so einfach nicht mehr vorbei, im mehrfachen Sinne des Wortes und das finde ich großartig.
Ja, ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt hier machen und noch mal ein anderes Thema ansprechen. Sie waren oft die einzige Frau in ihrer Karriere als Politikerin, etwa als in Sachsen nach der Landtagswahl 2004 über die Koalition verhandelt worden ist, wenn ich richtig informiert bin, waren Sie die einzige Frau am Verhandlungstisch. Dann waren Sie die erste Frau, die hier Oberbürgermeisterin geworden ist in dieser Stadt. Wie hat sich das denn für Sie angefühlt, immer die erste zu sein oder die einzige?
Also das habe ich mir häufig gar nicht so vor Augen geführt. Also bei den Koalitionsverhandlungen, das waren ja überhaupt die ersten in Sachsen, war das schon besonders, weil Frauen zum Teil ja strategisch ein bisschen anders unterwegs sind. Und da hätte ich mir schon auf der anderen Seite auch die ein oder andere Frau mit gewünscht. Wir haben das dann in Arbeitsgruppen, da war zum Beispiel, das kann ich bestimmt erzählen, die Helma Oros, die dann später auch Oberbürgermeisterin von Dresden wurde. Und in der Zeit sind wir zueinander gekommen. Wir haben da was über Kitas verhandelt und das hat sofort gepasst, obwohl wir das für die CDU ja ein Riesenunfall war. Also die haben sich ja nicht vorstellen können, dass die mal eine Koalition müssen in Sachsen. Und wir kamen ja aus dieser scheinbar unwidersprochenen absoluten Mehrheit. Und das, da habe ich das gespürt, aber mir nicht so sehr vor Augen geführt. Als Oberbürgermeisterin in Chemnitz, es hängt am Rathaus in der zweiten Etage, hängen so Gemälde von ehemaligen Oberbürgermeistern. Und da bin ich dann schon, als ich gewählt war, mal entlang gegangen und habe dann so für mich innerlich gedacht, na, das hätte ich da auch mal nicht für möglich gehalten, dass jetzt mal hier eine Frau an euch vorbeimarschiert und die ist jetzt Oberbürgermeisterin.
Hat es denn irgendwie eine Rolle, also gespielt im Sinne von, klar, das wurde berichtet und da stand dann in der Zeitung, jetzt ist da mal eine Frau Oberbürgermeisterin und so, aber war das irgendwas, was Sie gespürt haben, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, die Kollegen im Rathaus gesagt haben, na, jetzt gucken wir erstmal, jetzt kommt da eine Frau, ob die das überhaupt kann? Oder war das im Alltag dann eigentlich gar nicht so relevant und nur so nach außen hin irgendwie ein Thema?
Also was ich glaube, erkannt zu haben, war, dass bei der Wahl 2006 das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Für die Chemnitzer, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, das war eine großartige Erfahrung. Es hat nie irgendwo eine Rolle gespielt, den ganzen Wahlkampf nicht. Ich hatte ja noch nie so Wahlkampf gemacht. Das ist ja ganz anders. Ich war ja auch vorher am Landtag. Da ist man immer noch in der Gruppe drin. Wenn man eine Oberbürgermeisterwahl ist, ja ganz, ganz persönlich. Und das hat mir, also das fand ich großartig von den Chemnitzern, dass das so egal war. Und dann hatte ich ja schon die Erfahrung vorher als Bürgermeisterin, da war ich ja auch die erste Frau, das hat es auch noch nie in Chemnitz gegeben, da war ich für Kultur, für Soziales zuständig, das sind sehr viele Reden zu halten, sehr viele Veranstaltungen. Und da habe ich das schon gespürt, dass am Anfang da genauer hingeguckt worden ist, wie wird sie denn das machen? Und ich glaube auch, dass der Stadtrat, der ja auch, wir hatten ja, die SPD hatte ja nur relativ wenige Sitze, ich musste ja immer Mehrheiten organisieren, dass da schon die überwiegend männlichen Stadträte versucht haben, jetzt gucken wir mal, wie wir die da zur Verzweiflung bringen. Ob die das mit einem Mann auch so gemacht hätten, das ist hypothetisch. Und auch in Gremien, zum Beispiel in der Sparkassenfamilie, war ich auch ganz oft nur unter Männern oder auch in Aufsichtsräten nur unter Männern. Das fühlt sich schon anders an als in gemischten Gruppen.
Wenn Sie dann sagen, dass so gewisse männliche Stadträte vielleicht mal versucht haben, jetzt gucken wir mal, wie wir sie zur Weißglut bringen, ist Ihnen das in der Situation gelungen, das sozusagen zu reflektieren, das machen die jetzt wahrscheinlich, weil ich eine Frau bin, oder ist es jetzt was, wo Sie sagen, das kommt dann erst so hinterher und in der Situation bezieht man sich dann doch auf seine persönlich, also auf die Leistung oder auf was Objektives? Ja, genau. Haben Sie das da schon reflektieren können, dass Ihre, die Tatsache, dass Sie eine Frau sind, da auch eine Rolle spielt? Oder haben Sie dann immer das nicht so richtig sofort begriffen, in Anführungsstrichen, sondern erstmal irgendwie gedacht, naja, vielleicht hat es ja doch was mit den inhaltlichen Geschichten zu tun?
Also ich habe das eher immer aus der inhaltlichen Sicht gesehen und immer versucht, mit Strategie, Handwerk und Ideen, die Situation entweder zu beruhigen oder in eine Richtung zu bringen, wo ich überzeugt war, dass sie die richtige ist. Und das ist mir eigentlich manchmal erst viel später eingefallen. Also ich habe das in dem Moment nie auf das, weil ich jetzt eine Frau bin, passiert mir das bezogen. Weil ich wusste, als ich kandidiert habe, dass es vor mir keine Frau gab. Und das hat mich ja nicht interessiert. Und so bin ich da immer rangegangen. Also das interessierte mich nicht. Und dass das eine männliche Kultur ist, mit männlichen Ritualen, das wusste ich ja vorher schon. Dessen bin ich mir schon manchmal bewusst gewesen. Und dann kann es auch mal ein Vorteil sein, wenn man eine Frau ist. Paradoxe Intervention, weil man an Dinge auch manchmal anders rangeht.
Mhm. Jetzt ist es ja so, dass immer noch recht wenige Frauen Bürgermeisterinnen oder Oberbürgermeisterinnen sind in diesem Land. 10% ungefähr der deutschen Städte. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man zählt, ob Großstädte mit oder nicht oder nur Großstädte. Woran liegt denn das?
Das ist sicher nur eine, auch von mir nur eine Hypothese. Also zum einen verlangt schon ein Amt, gerade wenn es eine größere Stadt ist, aber auch in den kleinen Städten, die das auch viel zu tun, dass die Bearbeitungstiefe eine andere, weil man für mehr zuständig ist als Oberbürgermeisterin in einer großen Stadt, ist man Generalistin und trotzdem macht man manchmal was ganz persönlich, wenn man der Meinung ist, da muss ich jetzt mal tiefer graben oder ich will mich jetzt genau um die Bürgerin kümmern, weil der geschieht ja gerade was ich nicht will in dieser Stadt, dafür stehe ich nicht. Also das ist so, das sind ja ganz, ja, deshalb macht das dieses Amt ja auch so vielseitig und interessant und häufig auch beglückend, weil man was Persönliches, auch Erfolgserlebnisse haben kann. Ich denke, wenn sich eine Frau überlegt, kandidiere ich als Oberbürgermeisterin, weiß sie natürlich nicht so ganz, was auf sie zukommt. Die Gespräche, die ich so hatte, waren häufig, das ist das was mache ich mit meiner Familie? Weil das muss man so sagen, das sind 12 Stunden, fast immer. Und die Wochenenden sind auch nicht frei. Und wenn man mal ein freies Wochenende hat, muss man aufpassen, dass man kein schlechtes Gewissen kriegt. Oder sich überlegt, wo gehe ich denn heute hin, weil ich gerade dort abgesagt habe. Und doch so, also das ist einmal die Zeit, die Lebenszeit. Auf der anderen Seite ist es auch die mediale Aufmerksamkeit. Das ist ja schon nicht ganz schonungslos abläuft und das habe ich jetzt sehr charmant formuliert. Und das muss man ja auch wollen. Das muss man ja aushalten wollen. Das weiß man zwar nicht ganz genau, wie es dann ist. Man liest ja auch mal was Schönes über sich oder hört mal was Schönes über sich. Aber es gibt eben die Medaille hat zwei Seiten. Und sich so öffentlich zu positionieren und auch für die Bürger ja dann ansprechbar zu sein. Also ich wollte es immer, habe da ja auch ganz viel eingeführt in Chemnitz, weil ich das ganz bewusst wollte. Ich wollte ja wissen, was das so macht in dieser Stadt, was da so ist. Ja, das muss man auch wollen. Egal, wo man hingeht, das kann einem immer passieren. Und ich habe viele schöne Gespräche gehabt oder auch welche, wo ich gesagt habe, kommen Sie bitte in meine Bürgersprechstunde, wenn ich also gerade im Supermarkt war und überlegt habe, will ich jetzt Spinat oder Brokkoli und dann, ah, Frau Ludwig, schön, dass ich Sie sehe und dann, ja, aber das kriegt man, wenn man da zugewandt ist, kriegt man das gut hin, aber es passiert auch die Situation, dass vor allem jemand ausspuckt, wo man gar nicht darauf vorbereitet ist, in einer schönen Situation und das ahnen, glaube ich, die Frauen schon, dass also gerade diese Angreifbarkeit auch da ist, bis hin zu Bedrohungen, die es am Anfang nicht gegeben hat, die dann später noch dazugekommen sind. Und das alles ist schon ein Paket, das muss man erstmal schnüren und sagen, ich trage das jetzt und ich kandidiere trotzdem.
Und Männer sind eher bereit, das zu tragen, das Paket?
Das hat was mit Rollen noch zu tun, ist meine Vermutung, dass eine Führungsrolle für Männer attraktiver ist und in der Psychologie ist es wohl auch so, das hat mir mal jemand erklärt, dass Männer und Macht und Berufe, die also mit Führung zu tun haben, positiv besetzt sind und wenn Frauen sowas machen, ist das kalt, ist das also nicht positiv, auch psychologisch nicht positiv besetzt. Das ändert sich, glaube ich, je selbstverständlicher das wird. Und ich erlebe gerade, dass viele Frauen, ich da sehr viel Zuspruch hatte, jetzt auch noch, immer noch, wenn ich angesprochen werde, das ist zum Teil sehr, sehr schön, was ich da jetzt so höre, sofern das unter Pandemiebedingungen überhaupt geht, dass man sich erkennt. Und insofern ist das, glaube ich, so ein Amt für Männer immer noch attraktiver und auch die Familiensituation, selbst wenn das emanzipierte Männer sind, was ich in der Politik häufig auch erlebt habe, also auch Männer, die sich wirklich auch um die Familienorganisation mit kümmern, das schlechte Gewissen nicht so groß ist wie, denke ich, bei Frauen zu wissen, wenn ich das jetzt wirklich mache, habe ich, ob ich will oder nicht, viel weniger Zeit, vielleicht auch zu wenig Zeit für meine Kinder.
Mhm. Was würden Sie denn einer Frau raten, die hadert und sich überlegt, ich fände es gut, ich würde sehr gerne mich für meine Stadt engagieren, ich habe da jetzt die Chance zu kandidieren und ich möchte es eigentlich auch gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich das packe.
Also mir hat zum Beispiel geholfen, ganz banal, mal ein Rhetorikseminar bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo nur Frauen dabei waren. Das hat mir unheimlich viel gegeben. Ich fand es am Anfang doof, nur unter Frauen. Und was soll denn das? Und das Leben ist doch nun mal in der Politik genau nicht nur unter Frauen. Das hat mir nochmal so einen richtigen Schub gegeben, auch an Selbstbewusstsein. Ich würde den Frauen raten, zu schauen, ob sie ein, zwei, drei Frauen finden, mit denen sie reden können, in der Gruppe oder auch alleine, die ehrlich sind, weil Oberbürgermeisterin zu sein, kann sehr, sehr erfüllend sein. Also ich habe das ganz oft erlebt. Ich bin oft abends nach Hause gefahren und da hat immer irgendwas, was nicht so, wo ich nicht so zufrieden war, mit mir oder mit anderen. Aber es gab immer so viele Sachen, wo ich gedacht habe, oh, das ist so toll, dass das jetzt geklappt hat. Und das sind alle Stunden, die man da versessen hat, am Ende waren es auch wert. Und dann ist es auch so eine Talentfrage. Also wenn eine Frau in sich so ein Talent spürt, Menschen zusammenzubringen, mit Menschen zu reden, zu argumentieren, auch eine Sache zum Ziel zu führen, aber auch mit Macht umzugehen, wenn man dazu Lust hat und auch Talent, dann wäre es schade, wenn diese Überlegung nicht zur Kandidatur käme. Weil auch die Bürger, wir wollen ja eine Bestenauslese. Und es wäre doch tragisch, wenn die Besten sagen, ach, ich bleibe lieber in der zweiten Reihe. Da stecke ich meinen Kopf nicht ganz so weit raus, kann trotzdem gut leben. Warum soll ich das so sehr für andere aufgeben, mein Leben? Nein, das Leben kann noch sehr erfüllend sein, wenn man so in so einer sozusagen großen Gemeinschaft dann erst für eine Weile lebt. Und es ist ein Amt auf Zeit. Man muss es ja nicht ewig machen. Das ist ja auch meine Geschichte, als ich wiedergewählt worden bin, was ich unbedingt wollte. Ich wollte wiedergewählt werden, weil ich hatte so viel angefangen, was ich gerne weitergeführt hätte. Und an dem Wahlabend habe ich in meiner Familie gesagt, ich freue mich. Und jetzt 7 Jahre mit dem Wissen, nicht wiedergewählt zu werden, das ist Freiheit. Und 14 Jahre ist eine lange, gute Zeit.
Das war sehr interessant. Ich finde es nochmal total schade, dass niemand sehen kann, wie begeistert Sie immer von den Dingen sprechen und auch über Ihre Stadt und darüber, wie es ist, da Dinge voranzubringen. Das wollte ich jetzt hier nochmal für alle, die uns nur hören können, oder das sind ja quasi alle außer wir beide, nochmal sagen, dass das wirklich schön ist zu sehen und toll zu sehen, wie engagiert Sie noch darüber sprechen und so. Genau, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die Einblicke in Ihr Berufsleben sozusagen als Oberbürgermeisterin. Und ja, alles Gute für alles, was jetzt noch für Sie kommt im Leben. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war BürgermeisterInnen. Gespräche aus dem Rathaus. Ein Podcast von KSV Medien mit Denise Peikert. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und folgen Sie uns auf unserem Twitter-Kanal @KSV Medien. Mehr Infos zu uns und unseren Fachmedien finden Sie unter ksv-medien.de.